Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Auch das gehört zum Krieg, die Übernahme fremdstaatlicher Gebiete nach mit Zwang durchgeführten Referenden. Ein Vorgehen, das schon bei der Krim-Annexion 2014 scheinbar funktioniert hat. Aber man darf sich nicht blenden lassen von diesem Theater, sagt die Bundesaußenministerin.
Dieses Annexionstheater und die Scheinreferenden, die jetzt aufgeführt worden sind in Moskau, das sind eigentlich nur die halbherzigen Versuche, über das hinwegzutäuschen, was wir seit einem halben Jahr erleben. Ein Landraub mit brutalster Gewalt, mit Methoden, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass das Menschen anderen Menschen antun können.
So Annalena Baerbock am Abend in der ARD. Am besten ignorieren, sagt die ukrainische Seite zu dieser, Zitat, Freakshow im Kreml. Was sich aber herauslesen lässt aus dieser feierlichen Rede Putins und dieser Annexion, das interpretiert gleich Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier im Gespräch. Die EU einigt sich auf weitere Notmaßnahmen in der Energiekrise und Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht den Beginn einer neuen Corona-Welle. Auch das sind Themen dieses Tages und in dieser Sendung. An Regeln hält sich Wladimir Putin schon lange nicht mehr in seiner Welt. Kann man ein Zwangsreferendum durchführen und danach behaupten, das Volk habe entschieden? In dieser Welt kann man dann auch einfach fremdes Staatsgebiet für das eigene erklären und das mit einem Vertrag besiegeln und gleichzeitig sich andere Verträge brechen. Ihren symbolischen Höhepunkt hatten diese Vorgänge dann heute in einer pompösen Feier in Moskau, die dann endgültig Realität und Fantasie vermischt haben. Aus Moskau, Annette Kamera.
Allein die Kulisse des Saals im Kremlpalast soll schon zeigen, hier passiert etwas ganz Großes. Als der russische Präsident durch die Flügeltür tritt, erheben sich die Anwesenden. Und als erstes begrüßt Wladimir Putin seine russischen Bürger, die Bürger der zwei selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk sowie die Einwohner der Gebiete Saporischja und Cherson. Die Bürger haben ihre Entscheidung getroffen und sie ist eindeutig. Man unterzeichne heute die Verträge für den Beitritt, erklärt Wladimir Putin weiter. Er sei sich sicher, dass das russische Parlament den Beitritt der vier Regionen unterstütze, der, Zitat, vier neuen Subjekte der Russischen Föderation. Denn es sei der Wille von Millionen von Menschen. Das ist natürlich ihr Recht, ihr unabdingbares Recht. Dieses Recht aber spreche der kollektive Westen den vier Gebieten ab. Warum und weshalb, das werde nicht näher erläutert, behauptet der russische Präsident. An Kiew und den Westen schickt er dabei eine klare Botschaft. Ich will, dass man mich in Kiew und auch bei deren wirklichen Hausherren im Westen hört. Die Menschen aus Luhansk, Donetsk, Saporischja und Cherson werden unsere Staatsbürger für immer. Wir fordern Kiew auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir sind bereit, aber die Entscheidung der Menschen der vier Regionen zu besprechen, das werden wir nicht tun. Die Entscheidung ist gefallen. Russland gibt sie nicht mehr her. Es sei eine Entscheidung, die Kiew respektieren müsste, warnt Putin sogleich. Nur so sehe der Weg zu einer friedlichen Welt aus. Ansonsten werde Russland das eigene Staatsterritorium mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen und alles zum Schutz der eigenen Bürger tun. In seiner Ansprache kam der russische Präsident dabei auch auf die Gaslecks an den beiden Nord Stream Pipelines zu sprechen. Den Anglosachsen, also den Amerikanern, würden Sanktionen nicht reichen, weshalb sie jetzt auch noch Sabotage begangen hätten, so Putin. Das ist kaum zu glauben, aber Fakt. Indem sie die Explosionen an den internationalen Gaspipelines Nord Stream, die auf dem Boden der Ostsee verlaufen, organisiert haben, haben sie de facto mit der Vernichtung der gemeinsamen europäischen Infrastruktur begonnen. Für alle ist doch offensichtlich, wem das nützt. Und wem das nützt, der hat es auch getan. Nach der gut 40 Minuten andauernden Rede treten die vier eingesetzten Verwalter der besetzten Gebiete auf die Bühne. An einem Tisch, abseits von dem Wladimir Putins, unterzeichnen sie die Verträge zum Beitritt. Die russische Hymne klingt an. Die Leiter und Wladimir Putin stapeln ihre Hände aufeinander und rufen am Ende dann unisono – Russland.
Ja, man könnte sagen, die Ukraine verliert durch diese Annexion rund 15% ihres Staatsgebietes. Doch dann würde man sich die Welt und die Sprache Putins zu eigen machen. Am besten ignorieren, heißt es deshalb aus der Ukraine. Doch so einfach ist es dann auch wieder nicht. Andrea Beer.
Das offizielle Russland beschließt und feiert die völkerrechtswidrige Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete. Am gleichen Tag sterben bei einem russischen Angriff auf Zivilistinnen und Zivilisten im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja mindestens 23 Menschen, mehr als 60 werden verletzt. Der frei gewählte ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fjodorov, drückte seine Stimmung dazu im ukrainischen Fernsehen so aus. Heute veranstalten sie einen Tanz auf den Knochen. Sie bauen eine Bühne auf und feiern einige ihrer Scheinerfolge. Fjodorov befindet sich außerhalb seiner Stadt Melitopol, die im russisch besetzten Gebiet Cherson liegt. Eines der vier Gebiete, in denen die Menschen nun für immer russische Bürger seien, so der russische Präsident Wladimir Putin zu Beginn seiner Rede. Zuvor hatte Putin die besetzten ukrainischen Gebiete als Teil Russlands anerkannt. Das Schlachtfeld, zu dem Schicksal und Geschichte gerufen haben, ist ein Feld der Schlacht für unser Volk, für ein großes historisches Russland, so Putin. Volodymyr Zelensky saß zum Zeitpunkt von Putins Rede mit seinem Nationalen Sicherheitsrat zusammen. Der ukrainische Präsident habe die Rede nicht gesehen und werde sich später dazu äußern, so ein Sprecher. Stattdessen kündigte Zelensky nach der Sitzung an, die Ukraine werde sich um eine beschleunigte Aufnahme in die NATO bewerben. De facto sei die Ukraine bereits Mitglied der Allianz. De facto haben wir doch bereits bewiesen, dass wir die Standards umsetzen können. Denn sie sind hier in der Ukraine real, real auf dem Schlachtfeld. Wir vertrauen einander, wir helfen einander und schützen uns gegenseitig. Das ist de facto die Allianz. Heute beantragt die Ukraine, es de jure zu machen, in einem Prozess, der unseren Werten entspricht, unsere gesamte Gemeinschaft zu schützen. Wir machen einen entscheidenden Schritt, indem wir den Antrag der Ukraine auf eine beschleunigte NATO-Aufnahme unterschreiben. Wir wissen, dass dies möglich ist. Eine Freakshow des Kreml, so nannte Michail Podolyak den heutigen Tag schon im Vorfeld der Prozedur. Der Zelensky-Berater twitterte, die Beitrittszeremonie habe keine rechtliche Grundlage. Man solle keine Zeit verschwenden mit einer virtuellen russischen Agenda. Das ukrainische Militär sprach unterdessen von einem Erfolg im Osten des Landes, im Norden des Gebiets Donetsk im Donbass. Die russischen Truppen in der Stadt Liman seien fast abschließend von der ukrainischen Armee eingekreist. Das teilte der Vertreter der östlichen Militäreinheit Serhii Cherevati mit. Zudem seien zwei Dörfer im russisch besetzten Teil von Donetsk befreit worden. Die ukrainische Post bewies unterdessen Galgenhumor. Sie erklärte den Moskauer Kreml kurzerhand zu eigenem Territorium, auf der eine Filiale eingerichtet werden solle für postalische und psychologische Dienstleistungen.
Ja, vielleicht hilft bei all dem wirklich nur etwas Galgenhumor. Ein ukrainischer Präsidentenberater hat diese russische Annexionszeremonie eine Freakshow des Kremls genannt. Und wie Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik dieses Prozedere im Kreml und in Moskau interpretiert, das habe ich ihn vor dieser Sendung gefragt.
Ja, es war tatsächlich für einen außenstehenden Betrachter schwere Kost, schwer durchzustehen, diese halbe Stunde, die Putin gesprochen hat. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir mit kühlem Kopf und nüchtern betrachten, was eigentlich da gerade passiert ist und welche Auswirkungen das hat für Russland und auch natürlich auch für die Welt oder nach außen hin und uns nicht unbedingt von diesem ja sehr offiziellen Anstrich dieser Prozedur täuschen lassen, denn es ist noch nicht ganz klar, welche Auswirkungen diese Annexion letztlich militärisch, aber auch in Russland haben wird.
Das wollen wir vielleicht mal auseinanderhalten. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, gerade nach innen sollte dies ein großes Zeichen sein und der Höhepunkt der Annexion wäre dann eben diese Feier gewesen. Können Sie dieser Interpretation was abgewinnen?
Eigentlich muss man ja erstmal von einer versuchten Annexion sprechen, denn das ist noch nicht mal das Territorium, das jetzt offiziell und dann in der nächsten Woche auch in der Verfassung stehend zu Russland gehören soll, ist noch nicht mal vollständig erobert. Das heißt, es ist erstmal ja eine Deklaration, dass dieses Territorium Russland sein soll. Und ich denke, dass es zwei Hintergründe gibt. Der eine Hintergrund ist sicherlich, dass man eine gewisse Abschreckung nach außen schaffen will, also dass Putin das will. Und der andere Grund ist, dass Putin eben nach innen eine Grundlage braucht für Entscheidungen, die auch unpopulär sind, wie beispielsweise die Mobilisierung, die ja vor kurzem beschlossen wurde. Und für ihn selbst ist es natürlich nochmal eine größere Verknüpfung seines persönlichen Schicksals mit dem Ausgang dieses Krieges. Das heißt, wenn er es jetzt nicht schafft, diese Gebiete zu kontrollieren, dann stellt das natürlich auch seine Präsidentschaft stärker in Frage und dann stellt es auch die Zukunft dieses Regimes stärker in Frage. Und damit nimmt er auch die anderen Eliten, die zu diesem Regime gehören, in Geiselhaft. Und es kann praktisch nur noch ein Erfolg werden, wenn Putin in der bisherigen Form weiter das Überleben des Regimes sichern will.
Also das bedeutet also auch ein gewisses Risiko für Wladimir Putin. Wenn Sie sagen, eine Art Abschreckung sei diese Annexion nach außen, ändert denn das irgendwas im Krieg jetzt?
Also es ändert erstmal kurzfristig aus meiner Sicht relativ wenig. Es ist so, dass es natürlich, wenn wir über die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte sprechen, dass es dann ein bleibendes Problem sein wird. Also ich denke, das wird uns sehr lange beschäftigen. Aber es ist natürlich erstmal für die militärische Balance in diesem Krieg kein besonderer Unterschied. Man muss sehr genau hinschauen, inwiefern sich Russlands Verhalten überhaupt jetzt durch diese Annexion verändert. Und Russland versucht ja bereits mit allen Mitteln, diesen Krieg aktuell zu gewinnen und hat jetzt diese Annexion auch aus einer Situation der Schwäche heraus beschlossen. Das heißt, als Reaktion auf die Fortschritte, die die Ukraine gemacht hat in der Rückeroberung. Und es muss sich erstmal zeigen, ob Russland jetzt auch mit der Mobilmachung die Mittel in der Hand hat, diese Rückeroberung der Ukraine zu stoppen und seinerseits wieder Gebiete zu erobern. Das ist aktuell noch nicht klar. Es gibt eine weitere Komponente, die natürlich jetzt aktuell sehr viel diskutiert wird. Und das ist die Frage, inwiefern Russland infolge dieser Annexion oder dieser versuchten Annexion bereit ist, weiter zu eskalieren gegenüber dem Westen und auch beim Einsatz von anderen Waffen, wie beispielsweise Atomwaffen. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, wo man systematisch sich Gedanken drüber machen muss. Aber auch da würde ich sagen, dass es erstmal nicht unbedingt eine große Änderung der Ausgangslage bringt, wenn Russland jetzt diese Gebiete formal annektiert. Denn der Einsatz von Nuklearwaffen ist aus meiner Sicht für Putin von anderen Faktoren abhängig als von jetzt formalen Regeln, welches Territorium russisch ist, welches nicht russisch ist, sondern es geht eigentlich da eher um eine andere Risikoabwägung, die jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt verändert wurde.
Kommen wir mal zur Rede Putins. Da hat er ja in der Vergangenheit auch einige wichtige Zeichen gegeben. Was war denn in dieser jüngsten Rede für Sie die Kernaussage? Was war da für Sie am interessantesten?
Am interessantesten war für mich eigentlich der Blick ins Publikum. Ich habe da viele versteinerte Mienen gesehen, eigentlich keine wirklichen Reaktionen. Ich denke, dass dieser versammelten Elite dort klar war, dass das Ganze nicht gut ausgeht oder zumindest die Situation für Russland nicht verbessert. Es war keine feierliche Stimmung wie vielleicht noch 2014, als eine ähnliche Rede zur Annexion der Krim gehalten wurde. Und die Rede Putins selbst ist tatsächlich eine weitere Entwicklung von bestimmten Verschwörungstheorien, die ja sozusagen sich immer stärker in seiner Rhetorik festgesetzt haben. Und es ist für jeden Beobachter klar gewesen, dass viele von diesen Dingen, die er da sagt, so keinen Sinn ergeben und dass er sich da immer weiter auch verstrickt in Narrativen, die sicherlich auch in dem Publikum sehr wenig für bare Münze nehmen. Aber trotzdem wird applaudiert, trotzdem wird das geschluckt, weil eben Putin in seiner Macht in Russland aktuell noch unangefochten ist.
Können Sie denn aus dieser Reaktion des Publikums irgendwas über den Rückhalt von Putin in diesem Machtzirkel sagen?
Das ist leider sehr schwierig. Also ich glaube, dass wir da einfach keinen Einblick haben. Und es ist zumindest so, dass es seit Beginn dieses Krieges noch keine nennenswerten Risse oder sichtbaren Risse im Regime gibt. Es gab keine signifikanten Rücktritte. Es ist weiterhin praktisch das gleiche Personal in den gleichen Positionen wie vorher. Das zeigt einfach, dass auch die russische Elite, selbst wenn viele von denen, die dort in den letzten Jahren Politik gemacht haben, vielleicht auch versucht haben, etwas aufzubauen, jetzt praktisch vor einem Scherbenhaufen von vielen Jahren Arbeit liegen, dass es trotzdem eine große Angst gibt und keine Hoffnung auf eine Alternative zu Putin. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es kein alternatives Machtzentrum. Es gibt aktuell jedenfalls noch keine reale Gefährdung von Putins Macht aus dem Kreise dieser Eliten. Was wir gesehen haben, ist in den letzten Tagen, dass einige Befragungen in der Bevölkerung doch einen deutlichen Stimmungsumschwung gezeigt haben, der ausgelöst wurde eben durch die Mobilisierung. Also die Mobilmachung ist ausgesprochen unpopulär und hat tatsächlich offenbar der Bevölkerung verdeutlicht, dass dieser Krieg eben nicht nur eine Show ist, die im Fernsehen passiert, sondern dass das tatsächlich auch ihr eigenes Leben betrifft.
Wladimir Putin hat in seiner Rede ja auch die Ukraine erneut aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wie ist das einzuschätzen? Wie ernst gemeint ist das?
Naja, es ist praktisch wie schon seit Beginn des Krieges kein wirkliches Angebot, sondern was Putin dort anbietet, ist, dass die Ukraine vielleicht die Rahmenbedingungen ihrer Kapitulation dort erfahren kann. Also es ist nicht wirklich eine Verhandlungshaltung. Es geht nicht darum, dass Russland bereit wäre, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Das hat Putin heute auch nochmal ganz klar gesagt, vor allen Dingen im Hinblick auf diese Gebiete. Ich denke auch, dass Russland weiterhin das Ziel nicht aufgegeben hat, auch die Kontrolle über Kiew letztlich zu gewinnen. Das heißt, auch wenn nicht militärisch, vielleicht auf anderen Wegen eben die Kontrolle über die gesamte Ukraine wieder zurückzuerlangen. Also das heißt, ich glaube, es ist auf Grundlage dieser Annexion jetzt nicht mehr möglich, sozusagen ein Common Ground zwischen der ukrainischen und der russischen Position zu finden. Das hat jetzt Verhandlungen fast oder eigentlich ganz unmöglich gemacht, sofern das überhaupt noch möglich war nach den Kriegsverbrechen, die jetzt schon ja seit dem Anfang des Krieges eben immer wieder deutlich geworden sind. Auch das war schon ein Riesenproblem. Das heißt, aktuell kann es praktisch keine Verhandlungen geben und das wurde durch diese heutige Zeremonie noch einmal deutlicher.
Sagt Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier im Deutschlandfunk. Und weitere Reaktionen zum Vorgehen Russlands später in dieser Sendung. 23.27 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Ja, manches in diesem Krieg wird sich wahrscheinlich auch in diesem Winter entscheiden. Zum Beispiel, wie gut auch Europa durch diese kalte Zeit kommen wird. Zum Energiesparen hatte die EU-Kommission schon aufgerufen. Heute haben die europäischen Energieminister nochmal konkrete Maßnahmen dazu beschlossen. Und auch, dass Unternehmen Übergewinne abgeben müssen, wenn sie mit den hohen Energiepreisen zusätzliche Gewinne machen. Caroline Born aus Brüssel.
Eine erste Einigung ist erzielt, doch darüber hinaus ist noch vieles offen. Die Energieminister der 27 EU-Mitgliedstaaten haben beschlossen, den Stromverbrauch zu senken. In Spitzenzeiten sollen die Mitgliedstaaten 5% verpflichtend einsparen, dann, wenn die besonders teuren Gaskraftwerke zum Einsatz kommen. Außerdem sollen Öl-, Gas- und Kohlekonzerne vorübergehend eine Sonderabgabe zahlen. Und schließlich will die EU die Einnahmen von Stromerzeugern zeitweise begrenzen. Das betrifft zum Beispiel die Hersteller von erneuerbaren Energien oder Atomkraftwerke, die momentan hohe Gewinne einfahren. Nur noch 180 Euro pro Megawattstunde, dann ist Schluss. Allerdings bleibt den Mitgliedsländern dabei eine gewisse Flexibilität, die der deutsche Wirtschaftsminister auch nutzen will.
Es gibt bestimmte Energieträger, die liegen über 180 Euro. Die werden also nicht mehr produzieren, wenn die 180 Euro die Grenze des Gewinns sind. Dann machen die ja Minus. Und dann gehen sie vom Markt runter. Beispielsweise Biogasanlagen, die flexibel eingesetzt werden, brauchen höhere Preise. Andere Energieträger sind so günstig, vor allem die erneuerbaren Energien, dass die Grenze von 180 Euro für mein Verhältnis ein bisschen zu hoch ist.
Robert Habeck kündigt eine schnelle Umsetzung an. Die so erzielten Einnahmen sollen Entlastungsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen finanzieren. Neben solchen kurzfristigen Maßnahmen für den Strommarkt hat die EU auch den Gasmarkt ins Auge gefasst. Ein Preisdeckel auf Gasimporte soll her, fordern 15 Staaten in einem Brief an die EU-Kommission, darunter Schwergewichte wie Frankreich, Italien und Spanien. Ihrer Meinung nach soll die EU nur noch einen Maximalpreis an Gaslieferanten zahlen. Im Gespräch ist ein dynamischer Preisdeckel. Er soll sicherstellen, dass der Preis nicht zu niedrig ist, damit LNG-Tanker das Flüssiggas nicht einfach in andere Regionen als die EU liefern.
Ich habe bei der Diskussion zu dem Preisdeckel auf importiertes Gas keinen Vorschlag gesehen, der sicherstellt, dass
dann auch noch genug Gas nach Europa kommt. Die Versorgungssicherheit ist die zentrale Frage, die man lösen muss,
sagt Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler. Auch Deutschland ist skeptisch, will lieber mit den Lieferanten verhandeln, um bessere Preise zu erzielen. Ähnlich sieht es die EU-Kommission. Man könne sich auf Preiskorridore einigen, aber nicht auf einen Deckel, sagt Energiekommissarin Katrin Simpson.
And personally, I believe we could impose a price cap on all Russian imported gas, including LNG.
Als einzigen echten Preisdeckel steckt die Kommission einen Deckel auf russisches Gas vor. Doch das, betont die Energiekommissarin, würden manche Staaten eher als Sanktion betrachten, nicht als etwas, das die Preise für die Verbraucher senkt. Ein anderes Modell, gegenüber dem sich die Kommission offen zeigt, ist es, den Preis auf Gas für die Stromproduktion zu senken. Die Idee, wenn die Gaskraftwerke billiger produzieren, sinkt auch der Strompreis. Spanien macht es vor, hat dadurch aber kein Gas gespart, stattdessen ist der Verbrauch dort gestiegen. Die Diskussion um einen Gaspreisdeckel, sie steht noch am Anfang. EU-weit herrschen unterschiedliche Vorstellungen. Die Mitgliedstaaten haben die Kommission deswegen aufgefordert, konkretere Vorschläge auf den Tisch zu legen. Die nächste Energiediskussion in Brüssel, sie ist also nicht weit.
Und nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland wurde heute kritisch auf den Versuch der Bundesregierung geschaut, den Energiepreis zu deckeln. Mit einem 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm soll das ja gelingen. Bundeskanzler Scholz nennt ihn den Doppelwumms. Und dieser Begriff wurde heute im Bundestag natürlich auch dankbar aufgenommen. Johannes Kuhn.
Wie so oft in diesen Tagen hängt alles mit allem zusammen. So beriet der Bundestag heute gleich mehrere energiepolitische Maßnahmen. Geredet aber wurde vor allem über das gestrige 200 Milliarden Euro Paket.
In erster Linie ist dieses Papier zum jetzigen Zeitpunkt nichts anderes als ein Schuldenwumms,
kritisierte Unionsfraktionsvize Matthias Middelberg die Ankündigung der Ampelkoalition. Dennoch ist völlig unklar, wie genau die Gas- und Strompreisbremse für Bevölkerung und Wirtschaft funktionieren wird. Eine Kommission soll dafür bis Mitte Oktober ein Konzept erarbeiten. Finanzpolitiker Middelberg:
Sie haben den ganzen Sommer über verdaddelt mit Ihren internen Streitereien. Jetzt verweisen Sie auf Ihre Expertenkommission. Ja, die hätten doch schon längst fertig sein können mit der Arbeit. Und die richtige Reihenfolge wäre doch gewesen, Sie hätten die Experten arbeiten lassen, die machen Vorschläge und dann unterhalten wir uns darüber, was die Vorschläge kosten.
Tatsächlich sind viele Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, ob der Staat bei den Entlastungen wieder die Gießkanne in die Hand nehmen muss oder ob er es schafft, gezielter zu entlasten. Und auch handfeste Widersprüche harren der Auflösung. Zum Beispiel, wie man es vermeidet, dass ein Preisdeckel dazu führt, dass man die anvisierten Gaseinsparungen verfehlt. Mit 20% ist das Ziel bekanntlich ziemlich ambitioniert. Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu am Morgen im Deutschlandfunk.
20% für Deutschland sind die Zielmarke und es wird auch so sein, ohne der Kommission vorgreifen zu wollen, dass die oberen Spitzen im Gasverbrauch nicht gedeckelt werden.
Die lange geplante Gasumlage hat die Bundesregierung heute wie angekündigt per Kabinettsbeschluss kassiert. Die vorläufige Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme aber, eigentlich zur Dämpfung der nun gekippten Gasumlage gedacht, kommt. Der Bundestag verabschiedete sie ohne Gegenstimmen. Der Mehrwertsteuersatz sinkt nun bis Frühjahr 2024 auf 7%. Die Entlastung wird mit 13 Milliarden Euro beziffert, sofern die Versorger die Senkung weitergeben, was der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft heute umgehend versprach. Der SPD-Finanzpolitiker Tim Klüsendorf lobte, die Maßnahme käme genau zur rechten Zeit.
Die Mehrwertsteuersenkung entlastet die Bürgerinnen und Bürger direkt und vor allen Dingen schon ab dem 1. Oktober. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Heizperiode jetzt beginnt und die wirksame Entlastung jetzt schon eintritt.
FDP-Finanzminister Christian Lindner wiederum verteidigt im Bundestag die neuen Kreditaufnahmen des Bundes. 200 Milliarden Euro zusätzliche Schulden und das erneut über einen Sonderfonds außerhalb des Haushalts. Das sei keine Abkehr von der Schuldenbremse, so Lindners Interpretation. Im Gegenteil.
Wir stellen einen Abwehrschirm auf, um uns zu schützen. Hinter diesem Abwehrschirm aber werden wir weiter auch mit den Regeln der Schuldenbremse wirtschaften. Ein klares Signal an die Kapitalgeber auf der Welt, an diejenigen, die deutsche Staatsanleihen kaufen.
Die Linksfraktion in Person von Christian Laie bot eine andere Diagnose an.
Wir haben gegen die Schuldenbremse geredet, Sie haben dagegen gehalten. Und heute ist die Schuldenbremse faktisch tot. Sie ist tot, sie ist beerdigt. Die Trauergäste sind auf dem Weg nach Hause. Nur Christian Lindner steht noch an ihrem Grabe und versucht sich mit ihr für 2023 zu verabreden. Tragisch ist das. Herr Lindner, nehmen Sie Abschied.
Neben der niedrigeren Gassteuer verabschiedete der Bundestag heute auch den erleichterten Ausbau bestimmter Solar- und Biogasanlagen.
Und um 11:55 nehmen wir nochmal das Thema der völkerrechtswidrigen Annexion besetzter Gebiete in der Ukraine durch Russland auf. Im UN-Sicherheitsrat ist eine Resolution dagegen erwartungsgemäß gescheitert. Peter Mücke.
Die Abstimmung endete erwartungsgemäß. Russland verhinderte mit einem Veto die Verabschiedung einer Resolution, die die USA und Albanien eingebracht hatten. Darin sollte die russische Annexion von ukrainischen Gebieten als Bruch des Völkerrechts verurteilt werden. Außerdem wird Russland in dem Text zum sofortigen militärischen Rückzug aus der Ukraine aufgefordert. 10 Länder stimmten für die Resolution, 4 enthielten sich. Das ständige Sicherheitsratsmitglied China und die nicht ständigen Mitglieder Indien, Brasilien und Gabun. Schon vor der Abstimmung hatte die UN-Botschafterin der USA, Thomas Greenfield, angekündigt, dass die Resolution nun in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung gestellt werden soll. Dort habe die Welt die Gelegenheit zu zeigen, dass sie immer noch auf der Seite der Souveränität und für den Schutz der territorialen Integrität stehe. In der Vollversammlung aller 193 Mitgliedsländer gibt es keine Vetomöglichkeit. Allerdings sind die dort verabschiedeten Resolutionen völkerrechtlich nicht bindend und daher eher symbolischer Art. Im UN-Sicherheitsrat hatte der russische Botschafter Nebenzia auf die international nicht anerkannten Referenden in der Region verwiesen und die Resolution als Provokation und offen feindlichen Akt bezeichnet.
Neben zahlreichen Ländern weltweit und der Europäischen Union verurteilt auch die NATO das russische Vorgehen. Stefan Überbach.
NATO-Generalsekretär Stoltenberg wirft Moskau den größten Landraubversuch seit Ende des Zweiten Weltkriegs vor. Die erneute Annexion ukrainischer Gebiete sei illegal und die bisher schwerste Eskalation seit Beginn des russischen Überfalls. Den Krieg in der Ukraine sieht Stoltenberg an einem kritischen Punkt. Russlands Präsident Putin habe Hunderttausende zusätzliche Soldaten mobilisiert, betreibe unverantwortliches nukleares Säbelrasseln und wolle sich jetzt erneut ukrainisches Territorium einverleiben. Allerdings sei das alles kein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Damit gebe Putin zu, dass der Krieg nicht planmäßig laufe und er seine strategischen Ziele verfehle. Stoltenberg rief den russischen Präsidenten dazu auf, den Krieg zu beenden und damit das Leid der ukrainischen Bevölkerung sowie die weltweite Energie- und Ernährungskrise. Zu Putins Drohung, bei der Verteidigung der annektierten Gebiete notfalls auch Atomwaffen einzusetzen, sagte der NATO-Chef, die Ukraine habe das Recht, ihr gestohlenes Territorium zurückzuholen. Der Westen dürfe auf nukleare Erpressungsversuche nicht eingehen.
Und die USA haben daraufhin neue Sanktionen gegen Moskau angekündigt. Doris Simon.
Der US-Präsident sprach von einem betrügerischen Versuch, eine Aktion ohne jede Legitimität. Russland verstoße gegen das Völkerrecht, trete die Charta der Vereinten Nationen mit Füßen und zeige seine Verachtung für friedliche Nationen überall in der Welt. Biden bekräftigte, die Vereinigten Staaten würden die Anstrengungen der Ukraine, die Kontrolle über ihr Territorium wiederzuerlangen, weiterhin militärisch und diplomatisch unterstützen. In dieser Woche hatten die USA Kiew zusätzliche militärische Hilfen in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar zugesagt. Heute reagierte die US-Regierung mit einer neuen Runde von Sanktionen und warnte, jede Person, jede Organisation und jedes Land, das Russland politisch oder wirtschaftlich unterstütze, werde dafür bezahlen müssen. Die US-Sanktionen richten sich gegen Regierungsbeamte und deren Familienangehörige, darunter die Gouverneurin der Zentralbank, fast 300 russische Parlamentarier, russische und belarussische Militärs und Beschaffungsnetzwerke im Verteidigungsbereich. Das US-Handelsministerium schränkte den US-Geschäftsverkehr mit 57 Unternehmen stark ein und will nun erreichen, dass auch Unternehmen außerhalb der USA nur eingeschränkt mit den betroffenen Unternehmen Geschäfte machen können. Das US-Außenministerium verhängte Visabeschränkungen für mehr als 900 russische Beamte.
Bei einem Bombenanschlag auf eine Privatschule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Charlotte Horn.
Die Schülerinnen und Schüler schrieben gerade eine Aufnahmeprüfung für die Universität. Wie ein Augenzeuge berichtete, explodierte die Bombe in den vorderen Reihen, wo vor allem Mädchen saßen. Ein Großteil der Opfer ist weiblich. Denn die private Einrichtung unterrichtet, anders als viele andere Schulen in Afghanistan, auch noch Mädchen. Videos zeigen schwer verletzte Opfer, die mit Krankenwagen abtransportiert wurden. Deutsche Diplomaten zeigten sich auf Twitter entsetzt über den verabscheuungswürdigen Anschlag auf unschuldige Studierende und Jugendliche. Die Einrichtung liegt im Westen von Kabul, in einem Stadtteil, in dem überwiegend Menschen der schiitischen Bevölkerungsgruppe der Hazara wohnen. Gegen die Hazara sind in jüngster Vergangenheit immer wieder Angriffe verübt worden, gerade auch auf Kinder und Frauen. Diese Angriffe wurden dem afghanischen Arm der Terrorgruppe Islamischer Staat zugeordnet. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.
Im Iran halten die Proteste weiter an und der iranische Geheimdienst hat in diesem Zusammenhang 9 Ausländer festgenommen. Karin Senz.
Der iranische Geheimdienst meldet, die Sicherheitskräfte hätten 9 Ausländer festgenommen. Darunter sollen mindestens ein Deutscher und Staatsangehörige aus Polen, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Schweden sein. Details sind nicht bekannt. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die Festnahme auf Nachfrage des ARD-Hörfunks nicht bestätigt. Das iranische regierungsnahe Internetportal Teheran Times beschuldigt die deutsche Botschaft in Teheran als Koordinierungsstelle der Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam vor 2 Wochen zu fungieren. Unterdessen melden staatsnahe iranische Medien, dass im Südosten des Landes bei Angriffen auf 3 Polizeistationen 19 Menschen getötet wurden, darunter der Geheimdienstchef der Region. Ob es einen direkten Zusammenhang zu den Protesten um den Tod der 22-jährigen Amini gibt, ist unklar. Im Zusammenhang mit den Demonstrationen, die inzwischen 2 Wochen anhalten, hatten Sicherheitskräfte laut Menschenrechtsorganisationen zuletzt auch 2 Fußballnationalspieler und einen berühmten Sänger festgenommen.
Weltweit haben die Aktienmärkte heute mit einem großen Monatsminus geschlossen. Die Wall Street mit 9,3% im Minus. Das ist der größte Verlust seit September 2020 für einen September und nur leichte Schadensbegrenzung gab es heute am deutschen Aktienindex. Volker Hirtafel.
Weil die amerikanischen Börsen kurz vor Handelsschluss in Frankfurt ganz gut liefen, drehte der DAX ins Plus. Blieb nach dem Computerhandel bei 12.114 Punkten stehen. Das war eine Steigerung gegenüber gestern von 1,2%. Der MDAX lief noch besser, legte um 2,7% zu. Diese leichte Erholung zum Wochenschluss minimiert ein wenig die Verluste im September. Der traditionell schwache Aktienmonat hat besonders in diesem Jahr keine Ausnahme gemacht. Der DAX verlor in den letzten 30 Tagen rund 5,5%. Die Entwicklung der Aktie der Porsche AG wurde heute mit Spannung verfolgt. Auf dem Asphalt ist Porsche definitiv besser unterwegs als auf dem glatten Börsenparkett. Ausgabekurs gestern 82,50 Euro, Kurs heute 82,50 Euro. Zündprobleme. Aber die Aktie lief immer noch besser als die am Börsengang beteiligten Unternehmen Porsche Holding und Volkswagen. Deren Papiere verloren 3,9 bzw. 1,6%. Unter anderem auch, weil es bei der Porsche AG auf dem Aktienmarkt jetzt nicht gerade berauschend lief. Ein wenig ungerecht, denn was soll schon laufen in diesen Zeiten? Konsumgüter bestimmt nicht. Nachdem Nike in den USA ganz schwache Zahlen präsentiert hat, wurden Puma und Adidas Papiere hierzulande abgestraft mit Verlusten von bis zu 5,8%. Sie bildeten das Schlusslicht im DAX. Tagessieger war das Papier von Vonovia, das allerdings seit Februar auch über 50% seines Wertes eingebüßt hat. Der Euro steht ein bisschen besser da als gestern, kostet 98 Dollar Cent. Die Feinunze Gold unverändert bei 1.698 Euro.
Der Deutschlandfunk gleich 23.43 Uhr. Es ist der 3. September in Folge, in dem vor der nächsten Corona-Welle gewarnt wird. Und doch ist dieses Mal etwas anders. Die Herbst- und Winterwelle habe schon begonnen, hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach festgestellt. Das Risiko zur Eskalation sei aber gering, auch weil das Virus nicht so mutiert wie befürchtet. Jürgen König mit einer Bestandsaufnahme.
96.367 Corona-Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut gestern gemeldet. Der höchste Tageswert seit dem 2. August. Gegenüber der Vorwoche ist das ein Plus von rund 90%. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg von 410 auf 466. Die Zahl der Stadt- und Landkreise mit einer Corona-Inzidenz von über 500 lag letzten Montag noch bei 24, am Mittwoch bei 85, heute sind es 183. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD.
Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. Das ist nicht nur in den deutschen Daten zu sehen, sondern auch international. Wir müssen uns daher darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss. Die wird nicht so schnell zumindest von alleine enden.
Morgen tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Damit gilt bis zum 7. April unter anderem bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Beim Besuch von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern muss ein aktuelles negatives Testergebnis vorgelegt werden. Beschäftigte müssen sich mindestens 3-mal pro Woche testen lassen. In den Fernzügen bleibt die Maskenpflicht bestehen, in Flugzeugen fällt sie weg. Darüber hinaus können die Bundesländer nach eigenem Ermessen und je nach Lage der Dinge weitere Corona-Maßnahmen und Einschränkungen anordnen, zur Testpflicht etwa oder auch zur Maskenpflicht in Innenräumen. Ohne rechtzeitige und ausreichende Gegenmaßnahmen, so Karl Lauterbach, drohten durch hohe Krankenzahlen Personalengpässe bei der kritischen Infrastruktur, etwa in Kliniken oder bei der Polizei.
Somit ist jetzt nur die Frage, wann steigen die Länder mit den Maßnahmen ein und versuchen, die Welle abzubremsen und abzuflachen. Ich appelliere an die Länder, das genau im Auge zu behalten, genau den Zeitpunkt zu erwischen, wo man jetzt gut einsteigt, um sich zum Beispiel zu überlegen, wann soll denn in den Innenräumen wieder Maske getragen werden, was passiert in den Schulen. Denn diese Welle wird sich so schnell nicht von alleine begrenzen.
Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, sagte, die Pandemie sei nicht vorbei, die Situation aber sei relativ günstig und stabil.
Es ist tatsächlich so, dass wir ja noch nie so gut vorbereitet waren. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Immunitätsstatus ist. Wir wissen aber, dass er noch nie so hoch gewesen ist, wie er jetzt ist. Wir wissen, dass Masken helfen. Wir haben genug Masken zur Verfügung. Wir haben Medikamente, wir haben genügend Impfstoff. Es gibt also eigentlich, wenn man diese ganzen Werkzeuge nimmt, dann kommen wir gut durch diesen Corona-Winter. Mein Wunsch wäre, dass diese sachliche und ruhige Behandlung dieser Infektionskrise auch so weiter geschieht, sodass die Menschen auch wissen, wo sie hin müssen oder hinwollen.
Um die Entwicklung kontinuierlich beobachten und einschätzen zu können, hat das Robert-Koch-Institut ein Pandemieradar entwickelt. Es fasst alle aktuellen Corona-Daten zusammen. Eine innovative Impfkampagne wird es geben. Den über 60-Jährigen wird eine vierte Impfung weiterhin dringend empfohlen.
Massenhaft tote Fische. Bis zu 50% des Fischbestands der Oder und ihren Zuflüssen sollen vergiftet worden sein. Mit Hochdruck sollte die Ursache für diese Umweltkatastrophe aus dem Sommer gefunden werden. Und einem klaren Ergebnis steht vor allem jetzt eines im Wege, die Zerstrittenheit der zuständigen Behörden dies und jenseits des Grenzflusses zu Polen. Einzelheiten von Martin Adam.
Wenigstens das sollte klappen. Tonnenweise tote Fische in der Oder, gegenseitige Anschuldigungen von polnischen Pestiziden und deutschen Fake News. Die Katastrophe war geschehen. Da sollte wenigstens die gemeinsame Aufklärung ein Erfolg werden. Wurde sie nicht. Am Ende gab es offenbar 3 Expertenkommissionen, die dem Fischsterben auf der Spur waren. Eine deutsche für den deutschen Teil des Grenzflusses, eine polnische für den polnischen und eine dritte dazwischen, die irgendwie versucht hat, wenigstens einen Informationsaustausch zu Wege zu bringen. Am Ende bleiben 2 Berichte und eine offene Frage, sagt die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke.
Wir wissen, dass es um eine zu hohe Salzfracht im Fluss gegangen ist. Woher diese hohe Salzfracht kommt, konnten wir nicht identifizieren. Ich setze hier auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Polen.
Zu viel Salz in der Oder. Da sind sich beide Seiten einig. Die wahrscheinlichste Hypothese lautet, irgendwer hat irgendwo sehr viel Salz in die Oder eingeleitet, das in Verbindung mit dem niedrigen Wasserstand und den hohen Temperaturen im Juli bewirkt hat, dass sich die Primnesium parvum sehr wohl gefühlt hat. Eine Brackwasseralge, eigentlich in Küstengewässern zu Hause und vor allem während der Blüte giftig. Das hat die Fische getötet, so die Annahme. Man habe auf der Suche nach dem Verursacher auch etliche Unternehmen kontrolliert, erklärt der Leiter des Staatlichen Instituts für Umweltschutz, Andrzej Schweda-Lewandowski, aber nichts Illegales finden können. Keiner der kontrollierten Betriebe hat mehr Abwasser als gewöhnlich eingeleitet. Für alle Einleitungen, die kontrolliert wurden, gab es wasserrechtliche Genehmigungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in der Sache. Aber Beobachter bezweifeln inzwischen, dass überhaupt jemals abschließend rekonstruiert werden kann, wer wann genau wie viel Salz eingeleitet hat und ob das erlaubt war oder nicht. Małgorzata Golińska, Staatssekretärin im polnischen Umweltministerium, kann auch dafür, dass die polnischen Umweltschutzbehörden so spät reagiert und gewarnt haben, keinen Schuldigen erkennen, aber eine Ursache. Pech. Wir haben es hier mit etwas zu tun, das sehr schwer vorherzusehen war. Alle Maßnahmen, die der polnische Staat und die entsprechenden Behörden unternommen haben, entsprechen polnischem und europäischem Recht. Von Staatsversagen kann also keine Rede sein. Polnische Umweltschutzbehörden sehen das, wenig überraschend, ganz anders. Dass solche Einleitungen überhaupt legal seien, das sei doch das Problem, erklärt der WWF. Und Krzysztof Cibor von Greenpeace Polska sagt: Die Oder ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand und immer wieder gibt es nicht so richtig kontrollierte Einleitungen von Salzwasser aus den Bergbaubetrieben. Diese Formulierung, dass doch alles rechtmäßig war, die zeigt doch, dass eigentlich die Regierung und die Behörden verantwortlich sind. Diese Genehmigungen werden erteilt, obwohl doch alle wissen, wie schlecht es um den Fluss steht. Die Oder müsse jetzt besser überwacht werden. Da herrscht wieder Einigkeit zwischen Deutschland und Polen. Aber schon bei der Frage, wie sich der Fluss wieder erholen kann, lauert der nächste Konflikt. Die polnische Regierung möchte die Oder zu einer wirtschaftlich nutzbaren Wasserstraße ausbauen. Michael Kellner, der grüne Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat das am Freitag schon mal als sinnlos abgelehnt.
Majestätsbeleidigung ist in Deutschland kein Straftatbestand mehr. 2018 wurde der Paragraph 103 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Anlass dafür war ein Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmermann auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Und an diesen Vorfall erinnert jetzt auch folgende Episode. Wieder klagt Erdogan, dieses Mal aber nicht gegen den Fernsehmoderator, sondern gegen den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Dazu Panayotis Gavrilis.
Erdogan gegen Kubicki. Der türkische Präsident geht gegen den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages juristisch vor. Warum? Weil Wolfgang Kubicki Erdogan im Zusammenhang mit dessen Flüchtlingspolitik zuvor als kleine Kanalratte bezeichnet hatte. Der Kölner Strafrechtsanwalt Mustafa Kaplan vertritt Erdogan und hat einen Strafantrag wegen Beleidigung und Verleumdung gestellt. Eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Hildesheim bestätigte die Anzeige, die Erdogans Anwalt Kaplan bei Welt TV so begründet.
Herr Kubicki hat auf einer Wahlkampfveranstaltung in Hildesheim meinen Mandanten als Kanalratte bzw. kleine Kanalratte bezeichnet. Und nach allem, was ich bis jetzt aus der Rechtsprechung kenne, im Zusammenhang mit Strafverfahren, stellt dies eine Beleidigung dar.
Auch Kubickis Angaben, argumentiert Kaplan weiter, sein Mandant würde die Flüchtlinge dazu nutzen, je nach Gutdünken sie nach Europa zu lassen oder nicht zu lassen, stelle in seinen Augen eine Verleumdung dar und sei ein Eingriff in die Rechte seines Mandanten. Was für Kaplan bereits eine Straftat darstellt, müsste, wenn es überhaupt dazu kommt, erst gerichtlich geklärt werden.
Am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass Herr Kubicki für diese Straftat Verantwortung übernehmen muss. Und dann finde ich es ganz besonders schlimm, wenn der Bundestags Vizepräsident, der Herr Kubicki, sich an dieser Verrohung beteiligt. Und wo kommen wir hin, wenn jederzeit als Kanalratte oder kleine Kanalratte oder noch Schlimmerem bezeichnen würde? Das gehört sich nicht.
Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet und aus dem 7-seitigen Schreiben des Anwalts zitiert. Demnach müsse man die Bezeichnung Kanalratte so verstehen, dass Erdogan ein Mensch sei, der als sittlich verwahrlost, moralisch heruntergekommen und Ekel hervorrufend angesehen werde, zitiert der Spiegel. Da der Islam derartige Beleidigungen ablehne, heißt es weiter, komme verschärfend hinzu, dass der Ausdruck für Erdogan auch aus religiösen Gründen schwer hinzunehmen sei. Wolfgang Kubicki selbst sieht einem möglichen Verfahren gelassen entgegen. Der dpa sagte er, Deutschland sei im Gegensatz zur Türkei ein Rechtsstaat, in dem die Meinungs- und Äußerungsfreiheit zentralen Verfassungsrang habe. Weiter stützt sich Kubicki auf Medienberichte, wonach Erdogan seit Beginn seiner Amtszeit vor 8 Jahren rund 200.000 solcher Verfahren hat einleiten lassen. Das sage eigentlich schon alles, so Kubicki. Zur Aussage kleine Kanalratte hatte Kubicki ergänzt, eine Kanalratte sei ein kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen, weshalb sie auch in Kindergeschichten als Protagonistin auftrete. Er erwähnte das Spiel Kalle Kanalratte und den Film Ratatouille. Das hielt Ankara aber nicht davon ab, bereits Anfang der Woche den deutschen Botschafter einzubestellen. Das Auswärtige Amt wollte Kubickis Äußerungen nicht kommentieren, distanzierte sich aber indirekt. Beleidigende Äußerungen hätten im internationalen Umgang und in unserer Kommunikation keinen Platz, hieß es dazu. Ohnehin ist man in Berlin nun bemüht, dem Fall nicht zu viel Aufmerksamkeit zu verschaffen, so auch FDP-Chef Christian Lindner.
Diese ganze Debatte hätte man sich ersparen können. Ich glaube, unser Land hat andere Sorgen.
Und damit kommen wir zur Presseschau in dieser Sendung, heute zusammengestellt von Jan Altmann und präsentiert von Katrin Degenhardt.
Die Meinungsseiten vieler Tageszeitungen befassen sich mit der offiziellen Annexion von 4 ukrainischen Gebieten durch Russland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt zum Auftritt des russischen Präsidenten: Die Lügen und den Kolonialismus, die Putin dem Westen vorwarf, praktiziert er in der Ukraine selbst. Dass er große Teile seiner Rede wieder zu einer Generalabrechnung mit der westlichen Hegemonie nutzte, zeigt, wie zweitrangig das Schicksal der Menschen in Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja für ihn ist. In Wirklichkeit. Er sieht sich im großen historischen Wertekampf mit dem Westen. Der Reutlinger Generalanzeiger führt aus: Dieser Akt wird international nicht anerkannt, weil ihm Scheinreferenten vorausgingen, in denen die Bürger dieser Gebiete sozusagen mit vorgehaltener Pistole zur Stimmabgabe gezwungen wurden. Eine solche Abstimmung hat den gleichen völkerrechtlichen Wert, wie wenn sich Frankreich nach einer Straßenumfrage das Saarland einverleibt, nämlich gar keinen. Die Neue Osnabrücker Zeitung gibt zu bedenken: Die Chancen, die Territorien militärisch zurückzugewinnen, stehen für die Ukraine denkbar schlecht. Das wird man auch in Kiew zur Kenntnis nehmen müssen, trotz aller Beteuerungen, die gewaltsamen Grenzverschiebungen niemals zu akzeptieren. Denn Militärschläge auf die annektierten Gebiete würde der Kreml als Angriff auf Russlands territoriale Integrität verstehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle analysiert: Putin musste zu den Scheinreferenten greifen, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. Deshalb ist die Gefahr groß, dass er zu allem bereit ist. Das muss noch nicht die direkte Konfrontation mit dem Westen sein, denn man kann davon ausgehen, dass auch für Putin immer noch die Doktrin der nuklearen Abschreckung gilt, die umgangssprachlich ausgedrückt besagt: Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Die von den EU-Energieministern beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher ist Thema im Straubinger Tagblatt. Wenn nun Kritiker die Übergewinnabschöpfung verurteilen, darf die Frage erlaubt sein, welche Maßnahme gerechter wäre als jene, die von der EU nun abgesegnet wurde. Welche Steuer hätten Länder erhöhen sollen? Wer soll für Bedürftige bezahlen, wenn nicht Unternehmen, die nun in einem völlig unverhältnismäßigen Maße von der Krise profitieren? Die Maßnahmen sind richtig. Die Ludwigsburger Kreiszeitung bilanziert: Die zügigen Beschlüsse der EU-Energieminister stellen zwar eine erste erfolgreiche Notoperation dar, doch über den Berg ist der Patient damit noch lange nicht. Noch hat die EU die Chance, auch aus dieser bislang größten Krise gestärkt herauszukommen.
Danke für diese Presseschau, Katrin Degenhardt und Jan Altmann. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen Freitag. Hier folgt jetzt Fazit Kultur vom Tage mit meinem Kollegen Eckart Röke. Ich bin Judas Rehse, sage danke fürs Zuhören und bis bald.